Ja, ich soll mir noch kurz vorstellen, die meisten kennen mich schon ein bisschen. Also zuerst mal vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich bin froh, dass die FG Obwalden aus mehr besteht als nur Vorotzes. Es wäre ein bisschen eintönig sonst. Genau. Und ich möchte zuerst einfach einmal Danke sagen. Es ist die Gemeinde, die mich geprägt hat, die mir ganz viel mitgegeben hat für mein Leben. Ich war, bevor ich dahin in den Kinderräumen war, und es sind viele Erinnerungen aufgekommen. Vielen, vielen Dank für das, was ihr investiert da vor Ort in die Gemeinde. Ich bin einer von vielen, der von dem hat dürfen profitieren in der Vergangenheit. Seit fast sechs Jahren lebe ich mit meiner Familie in Hofdern, Hochdorf im Luzerner Seetal. Wir sind dort als Pastorenfamilie in der Gemeinde tätig. Wir, das sind Janine, meine liebe Frau und unsere drei Kids. Genau, das Leben ist intensiv mit drei Kindern und schön, beides miteinander. Und das geniessen wir sehr. Wenn du mein Leben reinschauen würdest, würden dir drei Sachen auffallen. Erstens, ich habe eine grosse Leidenschaft für Jesus. Zweitens, ich habe eine grosse Leidenschaft für meine Familie. Und drittens, eine grosse Leidenschaft für Fußball. Darum bin ich im Fußballclub. Das ist eine super Gelegenheit, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die Kirche nur einmal im Jahr sehen von innen, wenn irgendwie Weihnachten oder so ist. Und es gibt immer wieder super Gespräche und gibt mir auch die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu sein und sie zu spüren, von ihnen zu hören, was sie bewegt, wo mit Gott, Jesus und so weiter nichts am Hut haben. Genau. Im Sommer 2011, da bin ich nicht weit von da in der reformierten Kirche in Altnachdorf gestanden. Ich war nervös, ich habe immer wieder auf meine Uhr geschaut und mich gefragt, wenn endlich die Türen aufgeht und die Braut reinkommt. Ja, und Janine ist dann tatsächlich auch gekommen. Einfach mit ein bisschen Verspätung. Aber immerhin ist sie noch aufgetaucht. Ich muss sagen, ich habe sehr lange auf den Moment gewartet. Auf den Moment, wo Janine im Hochzeitskleid reinläuft und ich sie zur Frau nehme. Und selbstverständlich habe ich mich sehr, sehr, sehr gut auf den Moment vorbereitet. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, was lege ich an, damit es ihr gefällt. Ich war extra noch im Coiffeur, um Frisur gut zu machen. Ich habe mein Trauversprechen frühzeitig geschrieben und zusammen kontrolliert, ob ich es wirklich in den Jacken in den Taschen versorgt habe. Und ich war sehr, sehr pünktlich in der Kirche. Nicht, dass noch ein anderer irgendwie vor dem Altar reinsticht und meinen Platz einnimmt. Ich wollte vorbereitet sein auf den Moment, wo ich Janine vor dem Traualtar treffe. Eigentlich selbstverständlich, oder? Ich meine, auf bedeutende Begegnungen muss man sich gut vorbereiten. Wenn du dich zu den erfahrenen Menschen zählst, dann wirst du das bejahen. Und wenn nicht, dann darfst du das gerne als Ratschlag für den Rest deines Lebens mitnehmen. Auf bedeutende Begegnungen musst du dich einfach gut vorbereiten. Es ist ein Ratschlag, den man auch im heutigen Predigttext findet. Wie kommt es dazu? Die Bibel lehrt uns an verschiedenen Stellen, dass Jesus Christus ein zweites Mal wird auf die Erde kommen. Wenn das ganz genau ist, wissen wir nicht. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann kommt es zu der bedeutendsten Begegnung, die wir Menschen jemals hatten. Und zwar zu einer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus, zu einer Begegnung mit dem König von allen Königen, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Von Angesicht zu Angesicht. Und die Bibel, die redet jetzt immer wieder davon, wie wichtig das ist, dass wir uns auf diese Begegnung gut vorbereiten. Und sie sagt uns, Gott sei Lob und Dank auch, wie dass wir uns vorbereiten sollen. Beispielsweise im Predigttext von heute Morgen. Da drin, da erzählt Jesus seinen Nachfolgern ein Gleichnis. Ein Gleichnis, wo er aufzeigt, wie sie als Jesus-Nachfolger unterwegs sein sollen, bis Jesus wiederkommt. Und das Gleichnis, das möchte ich euch vorlesen. Es steht in Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Ihr dürft da gerne mitlesen. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Bevor ich weiterfahre, versteht jemand Mundart nicht? Dann kann man kurz die Hand heben, sonst macht mit Mundart weiter, gut. Jesus erzählt das Gleichnis von einem reichen Mann, der sein Land für eine gewisse Zeit verlässt. Und für die Zuhörer von Jesus damals war sofort klar, dass Jesus in diesem Gleichnis von sich selber redet. Weil gerade im Vers vorher, da sagt er: Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn zurückkommen wird. Es geht in dem Gleichnis also ums zweite Kommen von Jesus auf die Erde. Und Jesus sagt, es ist wie bei einem Mensch, der sein Land für eine gewisse Zeit verlässt. Bevor er losgeht, ruft er seine Mitarbeiter zusammen und vertraut ihnen sein Vermögen an, damit sie es verwalten. Und genau so ist es mit Jesus. Bevor Jesus nach seiner Auferstehung die Erde verlassen hat, hat er seine Mitarbeiter, seine Nachfolger zusammengerufen und ihnen sein Vermögen übergeben, damit sie es gut verwalten. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage: Was ist denn das Vermögen, das Jesus uns übergeben hat, bevor er in den Himmel gegangen ist? Was ist es, was er uns zum Verwalten anvertraut hat? Und da bin ich der Meinung, dass es sich dabei um das Geschenk handelt, das Jesus uns gemacht hat. Das Geschenk, das Jesus Christus uns durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha gegeben hat, dass er uns versöhnt hat mit Gott. Das Geschenk, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, das ewige Leben bekommt. Das Geschenk, dass Jesus uns Menschen Hoffnung, Leben und Freude gibt. Ein Geschenk, das Menschenleben verändert. Ein Geschenk, das Menschen in die Freiheit führt. Es ist die kraftvolle Botschaft von Jesus Christus. Und es ist ein wunderbares Geschenk, das zuerst mal für uns selber gilt, für die Nachfolger. Wenn wir das annehmen und an Jesus glauben. Aber wenn wir das machen, dann wird das Geschenk zum Auftrag für uns. Nämlich zum Auftrag, dass wir die frohe Botschaft von Jesus Christus in die Welt heraustragen, verbreitet und Menschen zu Jesus-Nachfolger machen.
Es heisst im Vers 15, einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Also Jesus gibt dem ersten Mitarbeiter 5 Talente, dem nächsten 2 und dem dritten 1. Und jetzt ist wichtig, dass wir das richtig verstehen. Sonst könnte es zu einem Missverständnis kommen. Und zwar darum, weil das griechische Wort für Talent nichts mit dem zu tun hat, was wir unter Talent verstehen. Im Griechischen da steht Talanton, das Talent, nämlich für eine Gewichtseinheit. Zur Zeit von Jesus hat man mit Waren gezahlt, unter anderem auch mit Silber. Und ein Talent Silber, das hat etwa 15 Jahreslöhne entsprochen. Du kannst mal überlegen, wie viel das bei dir wäre. 15 Jahreslöhne. Es ist auf jeden Fall sehr viel Geld. Sagen wir mal 1 Million Schweizer Franken. Der Erste, der kommt jetzt 5 mal 15 Jahreslöhne über. Du könntest sagen, ein Lebenslohn, 5 Millionen Franken. Der Nächste, der kommt 30 Jahreslöhne über, 2 Millionen. Und der Letzte kommt noch 1 Million Franken über. Im Text heisst es jetzt, dass jeder Mitarbeiter von dem reichen Mann so viel Geld oder auch Verantwortung überkommt, wie es seinen Fähigkeiten entspricht. Und dann sagt der reiche Mann, arbeitet mit dem Geld, handelt mit dem Geld. Wenn wir jetzt das Gleichnis auf unser Leben als Jesus-Nachfolger übertragen, ist jetzt eins ganz wichtig. Jesus verteilt hier keine Begabungen oder Talent. So im Sinn von, ja gut, der Josi der kann 5 Sachen gut und der Markus der kann 2 Sachen gut, ja und Gianni die kann jetzt halt einfach etwas gut. Nein, Jesus verteilt uns Verantwortung oder auch Gestaltungsraum für seinen Auftrag. Für den Auftrag, der heisst, die Botschaft von Jesus Christus in Wort und Tat weiterzugeben. Und zwar jedem nach seinen Fähigkeiten, nach seiner Kraft und seinen Möglichkeiten, die er von Gott bekommen hat. Oder man könnte auch sagen, nach dem Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat. Das Potenzial, das sieht jetzt bei jedem Jesus-Nachfolger etwas anders aus, oder? Das hängt auch von verschiedenen Faktoren zusammen. Beispielsweise, wie alt ich bin. Mit 25 hast du mehr Energie als mit 75. Wenn du gesund bist, sieht es auch anders aus, als wenn du körperliche Beschwerden hast. Je nachdem, wie deine Familiensituation aussieht, hat das Einfluss auf dein Potenzial. Wo deine Begabungen liegen. Da gibt es Leute, die sind einfach stark, handwerklich stark. Mit den Händen können sie etwas machen, sie können musizieren, basteln. Andere sind sportlich. Es gibt Leute, die sind auf der emotionalen Ebene begabt. Die nehmen Sachen wahr in einem Raum, die andere gar nicht spüren. Es gibt Leute, die haben einen starken Intellekt, können Sachen schnell erfassen und gut erklären. Es gibt Leute, die sind belastbar, andere weniger. Dann gibt es auch verschiedene Segnungen, die es in unserem Leben gibt, die wir in unserem Leben erfahren haben, die Einfluss auf das Potenzial haben. Beispielsweise, wenn ich in einem gesunden Elternhaus aufgewachsen bin. Wenn du das nicht erlebt hast, dann ist im Leben vielleicht vieles schwerer für dich. Wenn du eine gute Ausbildung hast machen können, hat das einen Einfluss auf das Potenzial. Wenn du einen guten Lohn hast, hat das einen Einfluss auf das Potenzial, das du hast. Und jetzt wird in dem Gleichnis klar, dass mein Potenzial den Auftrag und die Verantwortung beeinflusst, wo Jesus mir gibt. Jesus gibt mir entsprechend ein Potenzial, die Kraft und die Fähigkeit, die es in meinem Leben gibt. Talent. Also Gestaltungsraum oder eben auch Verantwortung für den Auftrag auszuführen. Die frohe Botschaft rauszutragen. Und wisst ihr, das ist eigentlich etwas mega Geniales. Weil durch das können wir uns sicher sein, Gott fordert nie etwas von uns, was wir nicht auch tun können. Weil er uns nur so beauftragt, wie es auch unseren Fähigkeiten und unseren Kräften entspricht. Und darum ist die erste Frage, die ich dir jetzt mitgeben möchte, wo liegt denn dein Potenzial mit Blick auf den Auftrag, wo Jesus seinen Nachfolger dir gegeben hat. Wie gross ist deine Kraft, dein Potenzial mit Blick auf den Auftrag? Wo liegen deine Möglichkeiten und deine Fähigkeiten? Es ist eine Frage, die du nicht für den links und rechts musst beantworten, sondern für dich. Wenn wir in der Bibel lesen, dann wird eins ziemlich schnell klar. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, jeder Mensch, der Jesus mal in sein Leben eingeladen hat und gesagt hat, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, der hat von Gott einen Auftrag bekommen. Es war der Auftrag, die frohe Botschaft von Jesus Christus mit Wort und Tat zu verbreiten. Und zwar mit seinem ganzen Sein. Der Paulus, der beschreibt das im 2. Korinther 2, Vers 15 mal folgendermaßen. Er sagt, ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Als Jesus-Nachfolger sind wir ein Wohlgeruch, wo Menschen auf Gott lustig machen soll. Ein Wohlgeruch, wo Menschen wahrnehmen, wenn sie mit uns in Kontakt kommen. Beispielsweise, wenn sie durch uns etwas von dieser bedingungslosen Liebe erfahren, die Jesus uns geschenkt hat. Oder wenn Menschen uns begegnen und sie etwas von der Grosszügigkeit erleben, die wir in Jesus gefunden haben. Oder wenn Menschen uns sehen und eine tiefe Freude entdecken, die Jesus uns gibt. Ein Wohlgeruch, den Menschen in unserer Gegenwart schmecken, wenn sie bei uns Wertschätzung, Annahme, Vergebung, Hoffnung, Zuversicht erleben dürfen. Sachen, die wir weitergeben können, weil Jesus uns ja mit dem beschenkt hat. Ein Wohlgeruch, der einen Namen hat. Jesus Christus. Und wisst ihr, dieser Auftrag, der fängt schon in unseren Familien an. In unseren Ehen. Bei unseren Kindern. Das ist der erste und wichtigste Ort, wo wir den Wohlgeruch im Auftrag von Jesus sein sollen. Und vielleicht denkst du als Mutter manchmal, was ich den ganzen Tag mache, das ist eher so, als würde ich mein Potenzial vergraben, als es einsetzen. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass die Stinkstiefel-Tini die Wohlgeruch ein bisschen überdeckt. Aber ich möchte dir eins sagen, bleib dran. Bleib dran. Weil deine Familie ist dein primärer Auftrag, den du hast. Und auch wir als Väter sind gefordert. Egal, ob die Kinder noch klein sind oder ob sie schon erwachsen sind. Wir sind gefordert, dass wir unseren Kind geistliche Väter sind, uns Zeit nehmen für sie, präsent sind in ihrem Leben. Dass wir mit unseren Kids beten, ihnen Geschichte aus der Bibel erzählen, wenn sie kleiner sind, sie segnen und ermutigen, für Glaubensschritte zu wagen, wenn sie grösser sind. Und auch mit Blick auf die Gemeinde haben die Väter einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Kinder. Weil Kinder beobachten sehr genau, was die Väter machen. Und da gibt es zwei Seiten, die mega herausfordernd sein können. Zum einen, wenn wir als Väter keine Zeit haben für unsere Kinder, weil wir nach dem Arbeiten immer gerade in die Gemeinde säckeln. Das kann auch eine Art von Flucht sein. Und zum anderen, wenn Kids bei uns nicht spüren und erleben, dass wir die Gemeinde von Jesus lieb haben. Wir immer negativ reden über die Gemeinde. Die Gemeinde keine Priorität hat in unserem Leben. Und dabei einen guten Mittelweg zu finden, das ist mega schwierig und eine grosse Herausforderung und braucht auch viel Weisheit. Der zweite wichtige Ort, um den Auftrag von Jesus umzusetzen, ist unser Umfeld. Schule, Lehrbetrieb, Arbeitsort, Nachbarschaft, Politik, dort, wo du drin bist. Dort, wo wir uns im Alltag bewegen, sollen wir ein Wohlgeruch sein. Und bitte, kein Stinkstiefel. Und der dritte Ort, wo das Evangelium in Wort und Tat weitergegeben werden soll, ist die Gemeinde. Weißt du, Jesus sagt, die Gemeinde ist mein Lieb. Und Jesus liebt in dieser Welt nichts mehr als seine Gemeinde. Das ist etwas, was du merken musst. Jesus liebt in dieser Welt nichts mehr als seine Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo der Wohlgeruch von Jesus Christus schon vor der Tür wahrnehmbar sein sollte. Die Gemeinde ist der Ort, wo Liebe, Hoffnung, Freude, Grosszügigkeit, Friede Gottes in konzentrierter Form vorkommen. Aber weißt du, damit das passiert, ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen nötig, weil sonst geht es nicht. Nämlich die Entscheidung, ob ich das Potenzial, das Gott in mein Leben geleitet hat, auch einsetze, um den Auftrag von Jesus umzusetzen. Und weißt du, das ist die zweite Frage, die ich dir mitgeben möchte. Setzest du das Potenzial, die Fähigkeiten, Kraft, die Gott in dein Leben gesetzt hat, ein, um den Auftrag von Jesus Christus zu erfüllen. Was machst du mit dem Potenzial, das Jesus dir gegeben hat? Setz es vor allem für dich selber ein. Zeit, Geld und so weiter. Oder setz es für Jesus ein. Wir gehen zurück zu unserem Gleichnis. Es kommt jetzt der Moment, wo der reiche Mann zurückkommt von seiner Reise. Und es heisst im Vers 19, nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Und da kommt der erste Mitarbeiter und präsentiert seine Schlussrechnung. 5 Talente hat er bekommen, 5 Talente hat er dazu gewonnen. Und Jesus sagt zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Dann kommt der zweite Mitarbeiter und sagt, schau mal, ich habe 2 Talente bekommen. 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Und Jesus sagt, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Fällt euch etwas auf bei diesen 2? Der Mitarbeiter mit 5 Talenten, der hat 75 Jahreslöhne dazu gewonnen. Mega erfolgreich. Der zweite Mitarbeiter, der hat aber nur 30 Jahreslöhne dazu gewonnen. Aber beide bekommen das gleiche Urteil. Sehr gut. Ihr seid tüchtige und treue Mitarbeiter. Und wisst ihr, das zeigt uns jetzt, dass es nicht entscheidend ist, wie gross dein Erfolg ist, sondern wie gross deine Treue ist. Entscheidend ist nicht, wie viel wir für Jesus machen. Entscheidend ist, dass wir das Potenzial, das Jesus in uns hineingelegt hat, nutzen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Entscheidend ist nicht, wie viel wir für Jesus tun. Entscheidend ist, ob wir das Potenzial, die Fähigkeiten, all das Gute, das Jesus in uns hineingelegt hat, ob wir das nutzen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Nutzest du dein Potenzial? Egal, ob du 14 bist, 20, 50 oder 75, du hast Potenzial, wo Jesus in dich hineingelegt hat. Nutzest du das Potenzial für den Auftrag von Jesus? Und es kommt auch nicht darauf an, ob du das schon 20 oder 30 oder 40 Jahre gemacht hast. Es gibt kein Pensionsalter wie Jesus. Weißt du, jemand, der das nicht gemacht hat, jemand, der das Potenzial nicht genutzt hat, ist der dritte Mitarbeiter. Er hat 1 Talent bekommen, 15 Jahreslöhne. Und er hat nichts dazu gewonnen. Und Jesus sagt ihm, du böse und fauler Mensch. Und spannend ist jetzt die Begründung, die der letzte Mitarbeiter für sein Nicht-Handeln nennt. Er sagt zu seinem Herr, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. 3 Sachen fallen bei der Antwort von dem letzten Mitarbeiter auf. Er nennt seinen Herr einen harten Mann. Er ist unzufrieden, weil sein Chef nur von ihm profitieren will. Und er hat Angst zu handeln. Ja, der letzte Mitarbeiter ist irgendwie ein bisschen gefrustet, oder? Und darum ist er nicht bereit, sein Potenzial einzusetzen. Und wenn man dem Mitarbeiter so zulässt, dann könnte man das Gefühl bekommen, das Problem liegt eigentlich bei dem Chef, bei dem reichen Mann. Aber das stimmt nicht. Es ist eine Lüge. Weil wenn wir genauer anschauen, entdecken wir, wo das Problem liegt. Nämlich beim Mitarbeiter selber. Und zwar darum, weil er ein völlig falsches Bild von dem reichen Mann, von seinem Herr, hat. Weißt du, der reiche Mann im Gleichnis, der ist nämlich weder hart noch profitgierig noch angsteinflößend. Er ist vielmehr ein Mann, der seine Mitarbeiter so gut kennt, dass er sie nach seinen Fähigkeiten einsetzen kann. Er verlangt von ihnen nichts, was sie nicht auch tun können. Weiter ist der reiche Mann bereit, sein Vermögen, das Wertvollste, das er hat, seinen Mitarbeitern anzuvertrauen. Und er ist auch ein Mann, der nicht Angst dominiert, sondern Freude. Weil was macht er am Schluss? Er lädt die zwei ersten Mitarbeiter für ein Freudenfest ein. Ich glaube, der letzte Mitarbeiter, der hat uns etwas zu sagen. Weil es kann passieren, dass in unserem Unterwegssein mit Jesus sich Frust anstellt. Vielleicht, weil wir uns fragen, wieso Jesus in bestimmten Situationen nicht eingreift. Oder weil wir vielleicht nicht verstehen, wieso Jesus gewisse Sachen zulässt. Oder weil wir von anderen Christen verletzt worden sind. Oder weil uns die Gemeinde frustriert. Oder weil wir vielleicht an bestimmten Punkten ein falsches Bild von Gott haben. Ein falsches Bild, das oftmals dazu führt, dass unser Entscheiden und Handeln von Angst bestimmt ist. Angst, ich komme zu kurz. Angst, mein Geld reicht nicht. Angst, dass es Gott nicht gut meint mit mir. Angst, dass ich etwas verpassen könnte, wenn ich verbindlich vielleicht unterwegs bin mit Jesus. Und das alles kann dazu führen, dass unser Frust wächst, eine Unzufriedenheit. Dass wir irgendwie merken, der Glaube befriedigt mich nicht. Frust, der dazu führt, dass wir nicht bereit sind, unser Potenzial, unsere Fähigkeiten einzusetzen, um den Auftrag von Jesus zu erfüllen. Frust, der dazu führt, dass wir unser Potenzial vergraben und mit Blick auf das Reich Gottes passiv sind. Und weißt du, der Frust, der zieht uns früher oder später von Jesus weg. Und oftmals endet er dort drin, dass sich Unzufriedenheit, Bitterkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem breit macht, wo Jesus am meisten liebt. Und was ist das? Wir haben es heute Morgen gelernt. Es ist seine Gemeinde. Und weißt du, das hat leider immer wieder zur Folge, dass Menschen Gemeinde frustriert verlassen. Und genau darum ist es wichtig, dass wir uns aktiv gegen diesen Frust wehren. Beispielsweise, indem wir vor Gott aussprechen, was uns frustriert, wo wir enttäuscht sind, ihn nicht verstehen, wo wir Angst haben, uns mehr Veränderung wünschen, eine andere Perspektive, mehr Kraft oder Hoffnung. Und manchmal hilft es auch, wenn wir das zusammen mit anderen Christen machen, in Gemeinschaft mit anderen. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Schau, Frust und Enttäuschung isoliert uns aus Gemeinschaft mit Christen. Und wenn das passiert, dann dreht die Spirale erst recht runter. Und gerade darum ist es wichtig, dass wir mit anderen Jesus-Nachfolgern in verbindlicher Gemeinschaft unterwegs sind. Beispielsweise in Hauskreisen. Und das ist uns etwas, was in der EFG Hofte so wichtig ist, dass ich als Jesus-Nachfolger in einem Hauskreis bin, wo verbindliche Gemeinschaft gelebt wird, wo man miteinander unterwegs ist, wo der Glaube zu Boden kommt und wir miteinander einander herausfordern können. Und wichtig ist auch immer wieder, dass wir unser Gottesbild schärfen, oder? Der dritte Mitarbeiter hat ein falsches Bild von seinem Herrn gehabt, das nicht gestimmt hat. Und wisst ihr, wie man das Gottesbild schärft? Mit dem Wort Gottes. Und das kann niemand für dich lesen, sondern du darfst es selber lesen. Und wenn du das lesest, schärft sich dein Bild von Gott. Es gibt keinen anderen Weg als das. Und weißt du, was in dem allem das Zentralste ist, ist, dass wir uns immer wieder vor Augen malen, wie reich beschenkt wir eigentlich sind. Hey, Gott war bereit, sein Wertvollste für uns einzusetzen. Sein Sohn Jesus Christus. Gott hat uns zuerst geliebt, bedingungslos. Er hat uns ein Vermögen gegeben. Wir sind reich beschenkt. Und weißt du, unser Frust, egal wie gross er ist, der wird müssen weichen, wenn wir uns neu bewusst machen, was Jesus eigentlich für uns da hat. Weil das setzt alles andere außer Kraft. Wenn uns das bewusst wird, was Jesus für uns da hat. Wir sind reich beschenkt. Und weißt, in dem Frust, wenn du in diesem Frustmodus bist, dann braucht es schlussendlich auch immer noch eine Entscheidung von mir, von dir selber. Die Entscheidung, dass wir unseren Frust, unsere Angst loslassen. Loslassen. Erst wenn das passiert, werden wir unser Potenzial wieder ausgraben und sind bereit, das einzusetzen für Jesus. Und ich möchte dir eine letzte Frage mitgeben, heute Morgen. Eine ganz persönliche Frage, die nur du für dich kannst beurteilen. Wenn Jesus heute Nachmittag wiederkommen würde, was würde er über dein Leben sagen? Würde er sagen, du tüchtige und treue Diener? Oder müsste er sagen, du böse und faule Mensch? Wie beurteilt Jesus dein Handeln? Und liebe Gemeinde, schlussendlich ist das die Frage, die entscheidend ist. Wie beurteilt Jesus dein Handeln? Und eins ist gewiss, Jesus wird dein Handeln beurteilen. Ich weiss nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht bist du schon Vollgas dran, dein Potenzial für Jesus einzusetzen. Hey, wenn du so unterwegs bist, der absolute Hammer. Ich feiere es mega, wenn Menschen leidenschaftlich für Jesus ihr Potenzial einsetzen. Es ist so das Größte und es ist so ermutigend und genial, mit so Menschen unterwegs zu sein. Danke vielmals, dass du deine Kraft, deine Fähigkeiten, dein Geld, deine Zeit in den Auftrag von Jesus investierst. Und bitte denk daran, es geht nicht darum, dass du so viel für Jesus machst, bis du keine Kraft mehr hast. Sondern es geht darum, dass du treu das tust, was Jesus von dir möchte. Vielleicht hat Jesus dich heute Morgen angestoßen und du merkst, dass es dran ist, neu oder das erste Mal eine Entscheidung zu fällen. Die Entscheidung, Jesus, ich möchte mein Potenzial, die Fähigkeit, die Kraft, das Geld, das du mir gegeben hast, in deinen Auftrag investieren. Ich möchte meine Prioritäten neu setzen. Oder wieder neu setzen. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du merkst, dass Jesus dich anstößt, dann mach es heute Morgen fest. Erzähl nach dem Gottesdienst irgendjemandem von dieser Entscheidung, die du triffst heute Morgen oder möchtest jetzt treffen. Weil wenn du rausgehst und das nicht festgemacht hast, dann frisst dich die Woche auf und deine Entscheidung, die du heute Morgen vielleicht merkst, willst du treffen. Sprich es aus, was du möchtest. Vielleicht merkst du auch, dass du gar nicht so genau weißt, wo dein Potenzial oder deine Fähigkeiten denn überhaupt liegen oder wie sie du kannst investieren in den Auftrag von Jesus. Und da möchte ich dich einladen. Gang auf die Gemeindeleitung von der FG Oval dazu. Die unterstützen dich mega gern beim Entdecken von deinem Potenzial. Vielleicht merkst du aber auch, dass du in diesem Frustmodus irgendwie drin bist. Und dann möchte ich dir Mut machen, bleib nicht stehen. Bleib nicht in deinem Frust oder in deiner Angst stehen. Mach dich auf den Weg zurück zu Jesus. Jesus wünscht sich so sehr, dass du wieder in dem laufst, wieder in dem anfängst zu laufen, wo er für dich bereit hat. Und er hat viel bereit für dich. Ich wünsche mir für dich, dass du dein Potenzial wieder ausgrabst und es fröhlich für Jesus einsetzt. Ja, als Jesus-Nachfolger sind wir beauftragt zu handeln. Wir sind aufgefordert, den Auftrag von Jesus so auszuführen, wie es unserem Potenzial entspricht. Und genau das wünsche ich mir für dich und mich, dass du das tun kannst. Und ich wünsche mir es ganz besonders und vor allem für all die Obwaldner, die da draußen sind und Jesus noch nicht kennen. Und ich wünsche mir, dass Jesus mal zu dir und zu mir sagen kann, wenn er wiederkommt: Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Komm rein zu meinem Freudenfest. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns reich beschenkt hast. Es ist Freude, wir dürfen erlöst sein, wir dürfen das ewige Leben haben. Jesus, wie gross ist das, wie genial ist das? Ich danke dir für das. Jesus, wir sind dir dankbar als Gemeinde, dass du uns reich beschenkst. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst als Gemeinschaft hier. Du siehst die Menschen, die sich schon voll für dich einsetzen. Es ist eine Freude, Jesus. Danke, dass du sie mit so viel Potenzial ausgerüstet hast. Jesus, du siehst aber auch die Menschen, die gefrustet sind, die ihr Potenzial vergraben haben, die Angst haben, sie kommen zu kurz, die Angst haben, sie könnten etwas verlieren, die gefrustet sind, verletzt sind und darum ihr Potenzial nicht einsetzen. Jesus, ich bitte dich, begegne du diesen Menschen neu. Berühre ihr Herzen neu. Schenke ihnen Mut, für eine gute Entscheidung zu treffen. Sie ihr Potenzial wieder ausgraben und einsetzen für dich. Weil du bist es wert, Jesus. Wir wollen dich loben und preisen für all das, was du für uns da hast. Und wir wollen dich loben und preisen, dass du mit und durch uns dein Reich baust auf dieser Erde. Amen.